Wir danken dir, Herr, für unsere Predigtreihe, Herr, jetzt im sechsten Teil. Vater, wir sind noch eine junge Gemeinde, wir sind eine Gründungsgemeinde. Viele von uns sind am Anfang gerade getauft oder gerade vor ihrer Taufe, Herr. Aber die Taufe ist nicht das Ende, sie ist das Anfang, ist der Anfang einer Reise, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du, Heiliger Geist, uns den neuen Wein geschenkt hast, Herr. Danke, Herr, dass wir verwandelt werden, immer weiter in dein Ebenbild. Möge dein Wort uns heute transformieren, in Jesu Namen. Amen. Preist dem Herrn. Nun, wir sind mitten in unserer Predigtreihe. Wir, wie gesagt, sind eine junge Gemeinde. Und wir sagen, Taufe ist nicht das Ende der Reise, sondern gerade der Anfang. Wir möchten werden wie Jesus. Amen. Und wir haben in 7 Reihen haben wir folgende Themen. Wir haben Bruder Michel gehabt, der gesagt hat, wir wollen negative Haltung in unserem Charakter überwinden durch den Heiligen Geist, Negativität. Bruder Robin über bitteres Bedauern. Christine, sich vergleichen mit anderen. Wow, wir sind in einer Instagram-TikTok-Generation. Solch ein Fluch, sich dauernd mit anderen zu vergleichen. Zumal dann, dass noch KI-Fakes sind, nicht wahr? Was für ein Fluch auf unserer Gesellschaft, sich mit anderen zu vergleichen. Nicole hat darüber gesprochen, wir können Voreingenommenheit überwinden und letztes Mal Engstirnigkeit verbinden mit der richtigen Seite, nämlich mit Jesus, dass wir engstirnig sind für Jesus. Amen. Wer das nicht versteht, der darf gerne nochmal auf YouTube die letzte Folge hören. Heute wollen wir über das Thema Gleichgültigkeit haben. Was für eine Steilvorlage von Johanna. Herzlichen Dank für die gute Moderation. Gleichgültigkeit wollen wir heute betrachten. Nun, das Buch Jona ist ein Buch der Sonderklasse. Es ist außergewöhnlich. Wir haben hier einen Propheten des Herrn. Wir haben hier gerade gelesen in den ersten Versen, der Herr sprach zu Jona. Wir sind hier in einer charismatischen Pfingstgemeinde. Wer sehnt sich danach heute Morgen, dass der Herr zu dir spricht? Heb doch mal deine Hand. Ne? Einige sind vorsichtig, doch die meisten sind doch überwältigt, jawohl. Ja, aber was geschieht, wenn Gott nicht das spricht, was du dir wünschst, nicht wahr? Und das ist genau das, was hier passiert ist. Jona bekam einen Auftrag, den er sich nicht erwünscht hatte, und er floh vor dem Herrn. Nun, wir werden heute über 3 Dinge sprechen. Und ich verspreche, ich werde heute kurz sein, weil Bruder Igor hat seinen Gottesdienst und wir müssen um 1 Uhr hier die Kirche verlassen. Ich werde sprechen über den Jona, der gleichgültige Missionar. Nummer 2, Jona, der falsche Mann für die falsche Mission. Könnte sein, dass es heute für dich ist, dass du dich auch manchmal fühlst, als wie die falsche Frau für die falsche Mission. Und dann Nummer 3, wie wird Gleichgültigkeit transformiert? Nun, das Buch Jona ist schonungslos und offenbart schonungslos die Hartherzigkeit der Gläubigen, ihre Gleichgültigkeit, ihre Identifikation mit Nationalismus. Jona war überzeugter Jude und hasste alle Ausländer. Für ihn war das ganz klar. Gott liebt Juden. Amen. Weißt du, wir haben jetzt halt gedacht, dass er hinten aus der letzten Reihe noch mal ein großes Abend kommen, aber es gibt auch manche Juden, die schon weiter sind. Und er war davon überzeugt, Gott hasst alle Ausländer. Sein Herz war identifiziert mehr mit seiner Nation als mit seiner spirituellen Identifikation in Gott. Aber im ICB haben wir schon langsam gelernt, wir sind vor allen Dingen Bürger des Himmels. Amen. Preis dem Herrn. Dann kommt unser nationaler Pass. Das Tragische ist, dass durch diesen Hass und durch diesen Nationalismus Jona beinahe an seiner Berufung vorbei gerauscht wäre. Nämlich Israel war berufen, ein Licht zu sein für alle Nationen. Jesaja 60, Verse 1 bis 3. Steh auf und werde Licht und es ziehen die Nationen hin zu deinem Licht. Wenn wir dann dieses oder nächstes Jahr nach Israel fahren, dann werden wir gemeinsam sehen, wie international Israel, wie viele Nationen aus allen Ländern kommen, um Israel zu sehen. Da ist etwas, da ist ein Honig in diesem Land, in diesem geografischen Land, aber auch in diesem Volk. Sie sind fehlerhaft, das ist eindeutig, denn sonst würden nicht so viele Israel hassen. Aber da ist etwas, was die Nationen anzieht. Es ist nicht das Volk, es ist auch nicht das Land. Es ist eigentlich ein sehr trockenes Land. Es ist etwas ganz Spezielles, dass Gott dort gegenwärtig ist. Es ist aber auch ein Buch, wo Jona verzweifelt an dem Charakter Gottes. Jona war gleichgültig gegenüber dem Schicksal Ninives. Er wusste, Gott würde Ninive strafen. Er wusste, dass das Urteil und dass die Zerstörung Gottes über Ninive kommen würde, aber er tat nichts, um Ninive zu retten. Er folgte nicht dem Ruf Gottes. Wie entsteht Gleichgültigkeit in unserem Herzen? Er verzweifelte an der unverschämten Barmherzigkeit Gottes. Wie kann das sein, Gott, dass du die liebst, die ich hasse? Ja, wir waren mal eine Zeit lang, waren wir jedes Jahr im Wilden Osten, ne, in den neuen Bundesländern. Und dann damals war ich noch ein bisschen wilder als heute. Heute bin ich schon gesetzt. Ne? Jetzt bin ich schon über 60, bin schon ein bisschen ruhiger geworden als Jugendpastor. Da war ich wild, nicht wahr? Und dann sind wir nach in den neuen Bundesländern, ich glaube, das war Schwerin. Und dann haben wir uns da eine ideale Sound-Location ausgesucht. Süden Hochplattenbauten, Norden, Osten, Westen, ne? Das war wie ein Kessel, und dann haben wir mittendrin unsere PA, und das haltet so schön, ne? Das war so besser wie in den Alpen, ne? Das halt, und dann haben wir ganz laut so PA, volle Kanne, Jesus ist Herr, und alle Atheisten haben uns gehasst, nicht wahr? Und das war, und wir fanden das toll, dass alle uns gehasst haben, ne? Aber irgendwann war es mir dann auch zu viel, und dann kam so ein kleiner Knirps, 12 Jahre alt, baute sich dann vor mir auf, und dann sagt er so sehr hochmütig, also ich mochte ihn von der ersten Sekunde an nicht, sagt er, bist du auch von diesem blöden Christen dahin? Ne? Das war Ablehnung auf den ersten Blick. Er mochte mich nicht und ich mochte ihn auch nicht, war in der ersten Sekunde. Und dann sagt er, glaubst du, dass es einen Gott gibt? Ne? Also er wollte es wissen, ne? Er war richtig. Klares Ziel, wir braten heute einen Christen, nicht wahr? Und dann sagt er, wenn Gott lebendig ist, dann kann dein Gott dir sagen, wie meine Schule heißt. Wow, krass, ne? Der wollte es wirklich, der war auf Krawall gebürstet, ne? Und innerlich habe ich dann so gedacht, na, wie kann ich ihm jetzt erklären, dass das pädagogisch nicht so wertvoll ist, dass Gott ihm jetzt das sagt, wie seine Schule heißt. Und während ich auch gebetet habe für die richtige Antwort, passiert etwas Merkwürdiges. Ein Schwall der Liebe floss durch mich für diesen Rotzfänger. Und ich habe etwas gemerkt, wenn wir für unsere Feinde beten, wenn wir beten für die, die wir nicht mögen, auf einmal bekommen wir eine Offenbarung, Gott liebt die, die du nicht magst. Krass. Gott ist anders als du. Und dann sage ich zu ihm, okay, wir können ja mal zusammen mit Gott sprechen. Das nennen wir Christen Gebet. Sollen wir das zusammen machen? Und da war er so ein bisschen baff, darauf hat er nicht gewartet. Dann hat er gesagt, oh, okay, da war es gar nicht richtig durchdacht. Dann hat er gesagt, komm, wenn du möchtest, wir setzen uns da auf die Bank. Sein kleiner Bruder kam hinterher. Und dann habe ich ihm ganz genau erklärt, wie man betet. Atheisten muss man immer erklären, was man macht. Und dann habe ich ihn gebetet und habe gesagt, Herr, segne diesen jungen Mann und danke, Herr, dass du dieses schwarze Brett von seinem Kopf wegnimmst, immer wenn er zu Hause lernt, für seine Arbeiten, für seine Klausur, dass dieses schwarze Brett weggeht von seinem Kopf, dass er nicht immer denkt, diese Gedanken, ich kann das nicht, ich bin zu dumm. Segne ihn, wenn er in der Schule ist, wenn da seine Freunde immer kommen und sagen, wir wollen dich nicht, hau ab und so weiter. Mittendrin unterbricht er mich und sagt, woher wissen Sie das, Können Sie Gedanken lesen? Das sind genau fast wortwörtlich die Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, jeden Tag zu Hause in der Schule. Und sage ich, naja, ich kenne sie nicht. Man duzt auch Zwölfjährige, das habe ich gelernt auf der Straße. Immer Respekt, nicht wahr? Ich kenne sie nicht, aber es gibt einen Gott, der sie kennt. Und er möchte gerne ihr Freund sein. Sie können heute mit einem Gebet, Gott ist immer nur ein Gebet entfernt, möchten sie ihr Leben Jesus öffnen. Haben wir zusammen gebetet, er hat sein Leben Jesus geöffnet. Während ich noch bete, tippte sein kleiner Bruder mir auf die Schulter und sagte, und jetzt beten Sie für mich. Ich war, Gott liebt die Menschen, die hier. Und das ist ja etwas, was das Erste ausmacht. Jona ist gleichgültig geworden, weil er an Gott verzweifelt. Gott ist nicht so, wie er sich seinen Gott geschaffen hat. Dieser nationale Gott, der Israel liebt und die Nationen hasst. Gott ist so ganz anders als ich. Gott, du bist nicht so wie ich. Du liebst die, wo ich 100% überzeugt bin, dass sie in die Hölle fahren. Und ich gebe dir, ich wette mit dir, als Jesus am Kreuz hing, neben dem Mörder und die Frauen, die er zu Witwen gemacht hat, die Kinder, die er zu Waisen gemacht hat, hätten wir ein Mikrofon genommen und hätten wir gefragt, Witwe, Waise, wohin kommt der Mörder deiner Väter, deines Ehemanns? 100% Bretter in der Hölle. Und was macht Jesus heute noch? Heute noch bist du mit mir im Paradies. Ja. Verstehst du, Gott ist nicht so, wie wir ihn schaffen. Wir möchten gern Gott erschaffen nach unserem Ebenbild. Aber Gott ist der ganz andere. Gott ist nicht verstehbar für uns. Jonas Gleichgültigkeit kam, weil dieser neue Wein, und Gott ist der neue Wein, Amen, und er dehnt sich aus. Gott ist lebendig, Gott ist nicht so, wie du denkst, und der bricht deinen Schlauch, wenn er alt ist. Deswegen sagt Jesus auch, neuen Wein gießt man nicht in alte Schläuche. Alte Schläuche, die vertrocknen mit der Zeit. Die sind nicht mehr flexibel. Und Gott ist der Gott, der in kein Schema passt. Amen. Auch nicht in unser Schema. So Jona, er verzweifelt an der Fremdheit Gottes. Die heidnischen Götter, sie waren die apathischen Götter, die unbewegten Beweger. Die griechischen Götter hatten die Welt geschaffen, aber sie wurden nicht bewegt. Die bewegten die Welt, aber wurden nicht bewegt durch ihr Leid. Die griechischen Götter, die kreisen wie die Sterne über die Erde. Sie sehen das Leid in der Ukraine, sie sehen das Leid in Israel, in Iran. Aber sie sind unbewegt. Das war das Gottesbild, der apathische Gott. Aber wenn ich apathisch bin, da muss ich ins Krankenhaus, nicht wahr? Dann brauche ich Pillen. Unser Gott ist nicht apathisch. Unser Gott ist passioniert. Amen. Er liebt wie Brasilianer. Amen. Weißt du, wie Brasilianer lieben, wenn du fremd gehst beim Brasilianer, dann sagt er, erst bringe ich dich um und dann bringe ich mich um. Amen. Das ist brennende Liebe. Ne? Gott liebt leidenschaftlich. Ja? Und er straft leidenschaftlich. Aber wenn wir ans Kreuz schauen, dann sehen wir, dass sein Gericht, sein Zorn überragt wird von seiner Passion der Liebe für alle Völker. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu richten, sondern ist gekommen, das Verlorene zu suchen und das Verlorene selig zu machen. Das ist die Passion Gottes. Er ist der bewegte Gott. Jona versteht nicht die Fremde, die unverschämte Barmherzigkeit. Gott, warum liebst du die, die ich hasse? Und das Zweite ist, Jona, er ist der falsche Mann am falschen Platz. Ne? Wir, wenn wir Arbeitgeber wären, wir hätten gesagt, you are fired. Ne? Nicht wahr? Jona, du bist nicht geschaffen, ein Missionar zu sein. Es heißt hier, in Jona 1, Vers 3, zwei verschiedene Übersetzungen, in der Elberfelder heißt es, Er floh weg von dem Angesicht des Herrn. Und bei Hoffnung für alle heißt es, er floh vor dem Herrn in die entgegengesetzte Richtung, nach Spanien, ne? All inclusive, ne? Ich war schön an der Riviera, erstmal Urlaub machen von Gott, nicht wahr? Und Gott zerreißt den trockenen Schlauch, Weinschlauch von Jona. Die Berufung Gottes war für ihn unerwartet. Jona hat wahrscheinlich genauso gebetet wie du und ich. Herr, sprich zu mir, rede zu mir. Er war wahrscheinlich genauso Charismatiker wie ich und du. Aber das, was Gott zu ihm sagte, war nicht das, was er wollte. Gott schickt ihn nach Ninive. Vielleicht haben wir hier das nächste Bild von Todenhöfer. Das war 2016, war Todenhöfer, hat ein Buch geschrieben, Inside IS, und er reist nach Mosul. Mosul ist das heutige Ninive. Genau derselbe Ort, wo Jona hingesandt wurde. Und hier ist Jürgen Todenhöfer in Interview mit Christian Emde. 3 Monate bevor Christian Emde von einer amerikanischen Drohne eliminiert wurde. Er wurde damals rekrutiert auf deutschen Straßen. Wurde er mit der Aktion Lies, das war damals eine Koranverteilaktion, wurde für den IS rekrutiert. Tausende von Deutschen sind gestorben in Irak und in Syrien für den sogenannten Islam, für den Fanatismus. Und auch diese seine Bodyguards haben zu Todenhöfer gesagt, wenn wir könnten, wenn der Emir dir nicht einen Brief gegeben hätte, wir würden dich sofort umbringen. Was für ein brutales Volk. In der nächsten Folie sehen wir die Assyrer. Dort, wo Jona hingesandt wurde, die Assyrer, das waren genau die Leute, die in Nineveh wohnten. Die Assyrer, die seine Eltern, seine Verwandten in Israel umgebracht haben. Sie waren nicht nur brutal, sie waren sadistisch. Ihren Feinden, die sie besiegt haben, haben sie lebendig die Haut abgezogen. Sie haben lebendig die Beine, beide Beine amputiert, den rechten Arm amputiert und sich dann lachend haben sie verabschiedet von ihren gequälten Gefangenen. Das waren in unseren Augen keine Menschen, das waren Bestien. Jona versteht nicht, warum Gott ihn zu solchen Bestien, Tieren schickt. Jona flieht vor Gott, weil er weiß, seine Berufung bedeutet den sicheren Tod. Jesus im Garten Gethsemane, er zweifelt an seiner Berufung. Er sagt, Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jona flieht vor Gott, weil diese Berufung unbekannt war. Niemand vorher wurde gesandt zu den Ausländern. Jesus, als er mit der Syrerin spricht, deren Tochter dämonisch besessen war, eine Syrerin kommt zu Jesus und sagt, könntest du bitte meine Tochter heilen? Was antwortet Jesus? Ich bin nur gesandt für die Juden. Er hat die gleiche Berufung wie Jona gehabt. Für Jona war diese Berufung unbekannt, fremd. Jona war übrigens eine nicht vertrauensvolle Person. Er lebte zur Zeit des Königs Jerobeam II., ein korrupter Politiker, jemand, der die Armen ausbeutete, Menschen das Recht raubte, ins Gefängnis steckte und umbrachte. Die Propheten Amos und Hosea predigten Gericht gegen Jerobeam II. Jona predigt ihm Prophetien. Du wirst mit deinen Kriegen erfolgreich sein. Was haben wir nicht alles für Prophetien gehabt, als der Krieg in USA, Iran startete? Was für ein merkwürdiger Prophet, den Gott sich hier erwählt. Ein patriotistischer Nationalist mit einem Hass gegen Ausländer, den Beruf Gott. Merkwürdig. Er ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus als Vorbild für die Erfüllung der beiden größten Gebote gibt. Ihr kennt die Geschichte, wo ein Pharisäer zu Jesus kommt und sagt, was ist das größte Gebot? Und Jesus sagt, das größte Gebot ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann ist der Pharisäer ist natürlich geschulter Apologet und dann sagt er, wer ist mein Nächster? Und ihr kennt die Geschichte. Und Jesus erzählt ihm die Geschichte von dem gehassten Ausländer, von dem barmherzigen Samariter, der innerlich bewegt wird, obwohl der Levit, der Priester, an dem Verletzten vorbeigeht. Er wird innerlich bewegt, voller Barmherzigkeit, voller brennender Liebe, hilft er dem Ausländer, setzt er sich ein für den Verletzten, trägt finanziell zu seiner Genesung bei, verpflichtet sich langfristig, damit der Verletzte geheilt wird. Es bleibt rätselhaft, warum Gott Menschen beruft, die in unseren Augen unqualifiziert sind. Warum beruft Gott inkompetente Menschen? So wie Petrus. Petrus, der Cornelius begegnet und ihn noch nicht mal taufen will, weil er sagt, du bist ein Ausländer. Du bist gehasst von Gott. Krass. Petrus, der Jesus verleugnet. Petrus, jemand, der unqualifiziert ist, den beruft Jesus. Das ist eine zweidimensionale, unverschämte Barmherzigkeit Gottes. Gott liebt die, die wir hassen, und Gott beruft Versager. Wenn Gott einen Jona beruft, wenn Gott einen Petrus beruft, dann beruft er auch mich. Amen. Und das Dritte, wie wird die Gleichgültigkeit von Jona verändert und transformiert? Das Buch Jona kann man eigentlich teilen in zwei Teile. Es gibt die Geschichte von Jona vor dem Wahl und die Geschichte von Jona nach dem Wahl. Was geschieht dort im Bauch des Fisches? Und das müssen wir uns mal so auch bildlich vorstellen. Das hat von uns noch keiner erlebt. Also es gab sogar mal einen Zeitungsbericht vor 5 Jahren, da ist jemand wirklich für einige Minuten von einem Wal verschluckt worden und dann wieder ausgespuckt worden. Aber er war dort 3 Tage war er im Bauch des Fisches. Eines der schönsten Gebete in Jona 2. Wow. So ein paar Algen um seinen Kopf gerankt, ne? Da noch eine Fischgräte, so ein abgehackter Kopf. Ne? Das hat gestunken wie die Pest. Ne? Und Jona betet. Kapitel 2, Vers 5. Ich sprach, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wow. Im Bauch des Fisches träumt er von Gottes Gegenwart. Du führtest mein Leben aus der Grube herauf. Herr, mein Gott, hier ist Auferstehungshoffnung. Und Vers 10, bei dem Herrn ist Rettung. Ne? Mein Lehrer, Abschlamm würde sagen, danke Jesus. Amen. Mitten im Bauch des Wals. Leid, die Berührung mit Todesangst transformiert. Der Jona vor dem Wal ist in einer offenen Rebellion. Er flieht vom Angesicht des Herrn. Ab nach Spanien. All inclusive. Gott interessiert mich nicht. Der Jona nach dem Wahl tut genau das, was Gott ihm beauftragt. Aber wenn wir näher schauen, er tut es zwar äußerlich, aber eigentlich macht er nur den halben Job. Es heißt hier in Kapitel 3, dass man 3 Tage brauchte, um Ninive, diese riesige Metropole, zu durchwandern. Er geht nur einen Tag. Das ist erstmal äußerlich nur ein Drittel seines Auftrags. Ne? Es scheint nur so. In Vers 4 heißt es, dass er auch inhaltlich nicht die ganze Message predigt. Er predigt noch 40 Tage dann wird die Stadt vernichtet. Ne? Das ist nur die halbe der Botschaft, denn er kennt das ganze Evangelium. Das lesen wir nämlich in Kapitel 4. Da ist nämlich, obwohl er nur einen Tag wandert, also nur ein Drittel der Wegstrecke zurücklegt und nur die halbe Message predigt, er weiß nämlich, dass Gott ein barmherziger Gott ist, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das Evangelium lässt er weg, ne? Der predigt nur Zerstörung. Obwohl er so einen schlechten Job macht, ist er voll erfolgreich. Amen. 100% Buße. Ne? Selbst der König befiehlt, dass auch die Kühe sich in Sack und Asche kleiden müssen. Mu, sag ich nur. Amen. Krass. Das war erfolgreicher als manch anderer Evangelist. Eine Metropole bekehrt sich. Und jetzt kommt der Clou. Gott verschont die Stadt. Aber Jona, Kapitel 4, Vers 1, ist voller Zorn und sagt, und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Zornig worüber? Dass Gott nicht das Feuer hat fallen lassen. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und großer Güte und einer, der sich das Unheil bereuen lässt. Krass. Was ist die Botschaft dieses Buches? Du kannst Gottes Auftrag erfüllen und trotzdem im Herzen steinhart sein und gleichgültig. Das ist für mich erschütternd. Das ist eigentlich eine Botschaft für die Christen, die treu ihren Dienst tun. Es gibt einen Theologen, der sagt, Jona ist die Inkooperation von den beiden verlorenen Söhnen. Es gibt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es gibt einen Pastor, der sagt, der Vater hatte nicht nur einen verlorenen Sohn, es gab auch einen zweiten. Der eine lebte seine Verlorenheit offen aus und sagte, Vater, für mich bist du gestorben, gib mir mein Erbe, du bist mir völlig gleichgültig und geht in die Welt. Der andere bleibt und äußerlich tut er den Willen des Vaters. Als der Vater aber seine unverschämte Barmherzigkeit demonstriert und sagt, mein verlorener Sohn ist zurückgekommen, lass uns das beste Kalb schlachten, da sagt der andere Sohn, für mich hast du nie etwas gehabt. Du kannst Gottes Willen tun und trotzdem ein falsches Bild von Gott haben. Ein hartes Herz voller Gleichgültigkeit. Krass. Leid verändert. Aber manchmal transformiert Leid nicht. Jona blieb in seinem Herzen hart, obwohl er äußerlich den Willen Gottes tat. Warum erwählt sich Gott so schlechte Agenten? Das ist ein Rätsel. Warum sagt Jesus in Matthäus 12, Vers 39, sagt er, dass Jona mit Jesus total verbunden ist. Da sagt er hier, außer dem Zeichen des Propheten Jona, und jetzt sagt Jesus, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Obwohl Jona so ein absolut gleichgültiger, inkompetenter Versager war, selbst Jesus identifiziert sich mit diesem Propheten. Krass. Was ist das, was Jona und Jesus verbindet? Sie waren beide in einem Sturm. Jona und Jesus. Ihr kennt die Geschichte von Jesus. Jesus im Sturm. Sie waren beide in einem Schiff. Im Sturm. Beide erleben sie, wie die Schiffsbesatzung schreit und betet, Herr, errette uns. Und beide schliefen. In Jona 1 schläft Jona im Bauch des Schiffes ganz unten. Und dieses Buch ist so interessant, du musst es mal lesen, Jona. Selbst die Heiden sind frommer als Jona, nicht wahr? Alle beten, außer einem. Jona betet nicht. In Ninive, alle beten und tun Buße, außer einem, Jona. Der betet nur, weil er auf Gott schimpft und böse ist. Beide erscheinen gleichgültig. Zu beiden kommt die Schiffsbesatzung und sagt, warum schläfst du? Die Jünger kommen zu Jesus und sagen und wecken ihn. Jesus, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen? Beides mal die gleiche Geschichte. Und beide retten das Schiff und die Besatzung vor dem sicheren Tod. Jesus und Jona, der angebliche Versager. Jona wird ins Meer geworfen. Jesus durch seine Vollmacht demonstriert seine Allmacht und bringt den Sturm zum Stillstand. Jona wird verschont und Jesus, er geht ans Kreuz und trägt alle unsere Schuld, inklusive die von Jona, inklusive von all denen, mit denen wir identifiziert sind, mit unserer Gleichgültigkeit. Leiden verändert, aber nicht immer. Als die 10 Plagen über Pharao kamen, verhärtete sich sein Herz. Wir kennen viele Menschen, die durch Leid gehen. Sie zweifeln an Gott, sie verhärten ihr Herz gegenüber Gott, sie verpassen ihre Berufung. Wir kennen auch Leute, die durch Leid gehen und die für immer transformiert werden. Was ist der Unterschied? Paulus, er war genau wie Jona. Er war identifiziert als Pharisäer. Ich bin Pharisäer, ich war unter Gamaliel, er war absolut identifiziert mit seinem Judentum. Er war ein Verfolger der Christen, er war radikal. Und bis zu dem Tag, wo er blindete, als er Jesus traf. Aber dann kam die Transformation mit dem Süßen, mit dem neuen Wein. Heilige Geist kam über ihn, Amen. Und Paulus wurde für immer verändert. Er sagt in der Mitte seines Lebens in Philipper 3, Verse 10 und 11, Jesus, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, und jetzt kommt's, und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet zu werden, damit ich gelange zu der Auferstehung aus den Toten. Amen. Wie werden wir transformiert? Wie wird unsere Gleichgültigkeit transformiert? Durch Leid allein? Bestimmt nicht. Denn dieselbe Sonne strahlt auf den Wachs und er wird weich. Und dieselbe Sonne strahlt auf den Ton und wird hart wie Stein. Nein, Leiden allein kann dein Herz nicht verändern. Es ist das Kreuz von Jesus Christus. Amen. Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, da sind wir alle dabei, Amen, aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Wenn wir zu Christus kommen, dann werden wir verbunden mit der Kraft seines Kreuzes. Das Alte ist vorbei, Amen. Amen. Gleichgültigkeit und all unser altes Leben ist gekreuzigt mit Jesus, Amen. Amen. Er ist der neue Wein, der in uns hineinkommt, durch ihn kommen wir hinein in ein neues Leben. Amen. Ich möchte gerne, dass Joanna und das Lobpreisteam nach vorne kommen und ich möchte euch einladen, eure Augen zu schließen. Danke, Jesus. Jesus Christus ist hier. Er ist dieser Süße, er ist der neue Wein. Und die Botschaft ist heute, Jesus ist nicht so, wie du dir das vorstellst. Er ist nicht der Gott, der geschaffen ist nach deinem Ebenbild. Er ist nicht eine Religion, die Menschen geschaffen ist. Er ist so ganz anders als ich. Und er ist so ganz anders als du. Jesus